Hallo und herzlich willkommen zu Let's Talk About Tech Baby, dem Podcast von NTech Systems. Heute Citizen Development und No-Code. Ja, endlich mal wieder ein ganz neues Thema, das wir noch überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Und ich freue mich besonders auf den heutigen Gast, denn niemand passt besser zu dem Thema als du, Thomas. Hallo, Thomas Schwarz von SMAP One.
Hallo, Alexander, und ich freue mich sehr, dass ich bei euch sein darf.
Wir haben zu danken, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich glaube, wir haben heute wirklich ein spannendes Thema, über das wir auch ein bisschen sprechen können. Vielleicht ganz kurz vorab nochmal zu dir. Du bist Vorstand der SMAP One. Ihr seid, glaube ich, bereits seit 2014 dabei, als No-Code-Plattform Unternehmen zu unterstützen, gerade digitale Transformationsprozesse wirklich leicht umzusetzen. Ich sag mal, vielleicht gerade für die Leute da draußen, die jetzt No-Code, Low-Code hören und damit noch nicht so viel anfangen können, kann man es vielleicht so sagen, dass der IT-Laie quasi ohne große Programmierkenntnisse eine Business-App ja erstellen kann und damit quasi selbst den digitalen Wandel so ein bisschen aktiv mitgestaltet? Oder wie würdest du das vielleicht kurz und knapp erstmal auf den Punkt bringen wollen?
Absolut. Low-Code und No-Code haben eines gemeinsam, dass sie in der Lage sind, Prozesse sehr viel schneller zu digitalisieren, als das mit herkömmlicher Programmierung möglich gewesen wäre. Das liegt hauptsächlich daran, dass beide Spielarten von Plattformen Tools sind, die wiederverwendbare Bausteine verwenden, die zusammen konfiguriert werden können und dann einfache, selbst erstellbare und schnell deploybare Apps ergeben. Der Unterschied zwischen Low-Code und No-Code liegt eigentlich im Wesentlichen in der Komplexität der möglichen Anwendungen, aber auch im Fachwissen der Anwender. Low-Code richtet sich im Wesentlichen an Menschen, die in der Lage wären zu coden, sich nur entscheiden, für bestimmte Lösungen es nicht zu tun, weil es schneller und flexibler ist, ein Low-Code-Tool zu verwenden. No-Code richtet sich an echte Citizen-Developer und das bedeutet an Menschen in Fachabteilungen, die keinen IT-Background haben. Und die werden im Sinne einer echten Demokratisierung von IT erstmals durch No-Code-Tools in die Lage versetzt, einfache Geschäftsprozesse aus ihrem individuellen Umfeld ohne Programmiertätigkeiten und Kenntnisse selbst zu digitalisieren und zu betreiben.
Vielen Dank. Ich glaube, das ist schon mal ein sehr, sehr schöner Einstieg auch in die Materie. Was wir ja im Vorgespräch auch schon so ein bisschen hatten, wo wir gleich gemerkt haben, das ist dasselbe Verständnis, sage ich mal. Wir sprechen natürlich auch in dem Podcast immer über digitale Transformation. Wir sprechen immer davon, dass man so die Begriffe mal ein bisschen nimmt und wirklich mit Leuten spricht, die das auch wirklich machen, damit das nicht einfach irgendwie Buzzwords bleiben. Und ihr hattet auch gesagt, digitale Transformation ist eben gerade auch für euch nicht nur Technologie, sondern gerade der Faktor Mensch ist einfach der große Schlüssel. Und ich glaube, wenn wir heute über No-Code sprechen, über Citizen Development, auch vielleicht auch über Low-Code. Es ist ja wirklich so eine Verbindung zwischen den ganzen digitalen Skills, die ich heute vielleicht auch als Mitarbeiter in einem entsprechenden Unternehmen brauche, aber eben auch immer Verbindung, ne, mit den Dingen, die man so hört. Man soll agil sein, man braucht ein gewisses Mindset, man muss eine Change vielleicht begleiten. Es gibt hunderte Herausforderungen und die Frage ist ja ganz oft, glaube ich, auch, wo beginnt man eigentlich damit? Weil jedes Unternehmen in der heutigen Welt ist ja auch immer so ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen Techie-Unternehmen. Jedes Unternehmen braucht ja eine IT. Aber wir wissen, wie es auch ganz oft aussieht. Die IT hat halt viele Dinge zu tun. Und ich glaube, das ist ja auch so der Punkt, wo man gerade mit Citizen Development ganz gut starten kann. Das wäre vielleicht auch für mich so der erste Punkt, wenn wir über Digitalisierung in Unternehmen sprechen. Vielleicht könntest du nochmal in eigenen Worten sagen, was ist denn Citizen Development eigentlich? Also so Real Citizen Development. Wofür ist es geeignet? Wofür vielleicht eher nicht? Und ganz spannend, die Idee dahinter, wie kann man das denn eigentlich mit der eigenen IT immer so ein bisschen gleichsetzen oder in Verhältnis setzen?
Also vielleicht trennen wir das mal in verschiedene Sphären. Das eine wäre, wo kommt der Bedarf her? Warum brauchen wir das eigentlich? Das zweite wäre, wer ist dafür geeignet und für wen ist es geeignet und was macht es mit den Menschen? Und das dritte wäre, was sind die Einsatzspektren, in denen das maximales Potenzial entfalten kann? Und was sind vielleicht auch No-Go-Areas oder No-Go-Zones für Citizen Development, weil es vielleicht möglich wäre, aber dort nicht sinnvoll? Ich würde mal kurz mit dem Bedarf anfangen. Ich würde ein paar Zahlen in den Raum schmeißen. Zum einen gibt es natürlich bei der Digitalisierung und bei der digitalen Transformation einen riesen Digitalisierungsrückstau. Es gibt tausende Prozesse, die digitalisiert werden müssen, und wir haben die Herausforderung, dass beispielsweise in Deutschland rund 150.000 IT-Fachkraftstellen unbesetzt sind und dass wir Prognosen haben von der Bitkom, die das bis 2040 auf 663.000 Stellen hochrechnen. Das bedeutet, wir sind mit den herkömmlichen Methoden gar nicht mehr in der Lage, die Vielzahl der Prozesse, die jetzt noch analog sind, digitalisiert werden müssen oder die veraltet digital sind und modernisiert werden müssen, auf die Straße zu bringen. Gartner sagt das auch. Die sagen, dass der Bedarf an Digitalisierungslösungen fünfmal schneller wächst als die Fähigkeit der IT-Abteilungen in durchschnittlichen Unternehmen, diese Lösungen bereitzustellen. Das heißt, statt nach vorne zu kommen, drohen wir mit herkömmlichen Methoden nach hinten runterzufallen. Das heißt, wir brauchen als Unternehmen eine Lösung, die uns dort wesentlich beschleunigt. Und da liegt die Idee Citizen Development nahe. Citizen Development ist, wenn ich durch geeignete Werkzeuge, durch Ausbildung, Methoden und Mindset meine Mitarbeiter in den Fachabteilungen in die Lage versetze, dafür geeignete Prozesse selbst zu digitalisieren und damit die Taskforce, die ich habe, die Digitalisierung im Unternehmen treiben kann, von einigen wenigen Leuten zentral in der IT durch Dezentralisierung in alle Bereiche des Unternehmens zu einer Art Jedermann-Do-it-yourself-Business mache und dadurch meine Kapazität für die Erstellung digitaler Lösungen vervielfache. Wen brauchen wir dafür oder für wen ist das Ganze geeignet? Citizen Developer brauchen keinen IT-Background. Das heißt, Citizen Developer haben typischerweise keine Erfahrung mit echter Programmierung, sind aber natürlich technikaffin, um hier einen einfachen und schnellen Start zu haben. Ein einfaches Beispiel: Wer unfallfrei mit Microsoft Excel Pivot-Tabellen bauen kann, wer dort Formeln benutzt und damit einigermaßen gut klarkommt, der hat ungefähr das Tech-Know-how erreicht, das man haben sollte, um mit einer No-Code-Citizen-Development-Lösung Erfolge zu erzielen und Digitalisierung zu betreiben. Was braucht es noch? Ein gewisses Prozessverständnis. Idealerweise ist man vielleicht auch Prozessowner in einem kleinen Bereich. Und was braucht es auch noch? Das passende Mindset, nämlich die Einstellung, einfach mal was auszuprobieren, eine gewisse Neugierde auf technische Lösungen und eine gewisse Begeisterung dafür, wenn man Dinge, die man als nicht effizient empfindet oder vielleicht als prozessstörend, wenn man darüber nachdenken mag, die verbessern mag und das dann auch noch selbst umsetzen, dann ist man erstmal richtig gut aufgestellt als Citizen Developer. Das Unternehmen muss im Gegenzug dafür Anleitung bereitstellen, eine gewisse Governance, aber vor allem auch ein angstfreies Umfeld. Das bedeutet, wenn es schief geht, darf das nicht gleich bestraft werden, sondern das muss zum Ansatz genommen werden, zu schauen, was schiefgelaufen ist und es dann richtig zu wiederholen. Das ist die Mindset-Seite. Und zuletzt, was ist denn geeignet für Citizen Development, insbesondere für No-Code Citizen Development und was nicht? Ich nehme dort sehr gerne die Gartner Pyramid of Applications aus dem Low-Code-No-Code-Bereich als Orientierungshilfe. Das ist eine Pyramide, an deren Spitze oben die Extreme Enterprise Scale Applications stehen, also die paar wenigen Anwendungen, von denen das Unternehmen abhängig ist, das Lifeblood des Enterprise, die hochkritisch sind und hochkomplex. Und dann geht das so langsam nach unten und die super breite Basis der Pyramide bilden die Tausenden von Prozessen, die im Department oder sogar auf der Arbeitsgruppenebene ablaufen, die alle eines gemeinsam haben. Sie sind sehr wenig komplex, bestehen aus wenigen Schritten. Sie haben meistens nicht Tausende von Anwendern, sondern eher 5 bis vielleicht 20 Anwender. Sie haben keine hohe Datenkritikalität und sie sind normalerweise auch im Bereich personenbezogener Daten, also Datenschutz, nicht im kritischen Bereich unterwegs. Business Criticality is low, das heißt, hier haben wir einen Bereich von Anwendungen, von denen es Tausende gibt, die sich aufgrund niedriger Komplexität und Datenkritikalität hervorragend eignen, um damit etwas auszuprobieren, die aufgrund niedrigen Return on Invests für jede einzelne Anwendung für die IT meist kein lohnendes Target ist, sich darum zu kümmern, sprich die fallen hinten immer runter, die, wenn mal was schief geht, weil der Citizen Developer vielleicht noch übt oder lernt oder einen Fehler macht, niedriges Schadpotenzial mit sich bringen, aber bei Erfolg durch die Vielzahl der Anwendungen, Kleinvieh macht Mist, einen Riesenschub nach vorne bringen können, was die Digitalisierung des Unternehmens bewirkt. Und zu guter Letzt habe ich den Nebeneffekt, dass ich, wenn ich viele Citizen Developer im Unternehmen habe, meine Mitarbeiter verändere. Sie führen Prozesse nicht nur aus, sie sind nicht nur Nutzer oder Bediener, wie es früher hieß, von IT-Lösungen, sondern sie gestalten selbst. Sie werden zu Do-it-yourself-Prozessoptimierern und das eigentlich in jeder Verästelung des Unternehmens.
Mhm. Vielen Dank. Da steckt natürlich jetzt eine ganze Menge drin, wo es wahrscheinlich auch nochmal sinnvoll ist, ein bisschen, ja, ich sag mal Schritt für Schritt nochmal die Punkte durchzugehen. Vielleicht auch gerade für die, die zuhören, nochmal kurz zu dir, Thomas. Du bist natürlich jetzt im Vorstand der SMAP One. Wie gesagt, seit 2014 macht ihr das ja quasi als diese No-Code-Plattform. Aber du hattest natürlich auch ein bisschen Arbeitsleben davor. Also ich sag mal, du warst ja auch Vizepräsident, also Vice President bei Anwendungsentwicklungsgeschäften von ja, nennenswerten IT-Beratungshaus, 750 Mitarbeiter. Du hast verschiedenste Arbeitserfahrungen sammeln dürfen in unterschiedlichen Branchen als Berater, Teamleiter und Manager. Du hast natürlich neben den ganzen fachlichen Erfahrungen auch diese Kompetenz als Manager, studierter Diplom-Medienberater, hast natürlich all diese Punkte. Und ich glaube, aus all der Erfahrung heraus finde ich es auch extrem spannend, wenn wir das mit dem Thema gleichsetzen und ich dich einfach mal ganz konkret frage, wo würdest du denn jetzt sagen, speziell in der Digitalisierungsstrategie, die heute ja eigentlich jedes moderne Unternehmen im Jahr 2025 haben sollte, kann denn No-Code eigentlich so einen Mehrwert, so einen Beitrag leisten, dass du zum Beispiel sagst, ja ganz offen gesagt, wenn das Unternehmen vielleicht sagt, wir sind zu klein, meine Anwendung ist zu klein, meine Prozesse, ich habe vielleicht einen Scope, der ist sehr eingeengt, das kann meine IT ja irgendwie schon machen, aber wir wissen alle, wie das bei kleinen Unternehmen dann oft aussieht. Die IT ist überlastet, eigentlich würde man sich wahrscheinlich sogar freuen, Citizen Development im Unternehmen zu haben, aber die Kernfrage für mich ist, wie würdest du denn jemandem darauf eine Antwort geben, wenn einer sagt, ja, sind wir eigentlich nicht viel zu klein für sowas? Weil passt das überhaupt in meine Digitalisierungsstrategie? Ich weiß es nicht.
Vielleicht anekdotisch, als wir mit dem Ganzen vor 10 Jahren begonnen haben, 2014, sind wir davon ausgegangen, dass das ein Thema ist, das Digitalisierung des kleinen Mannes treibt, nämlich für Unternehmen, die zu klein sind, um sich eigene Softwareentwicklungsabteilungen zu leisten oder die zu wenig Geld haben, Software extern für ihre Bedürfnisse entwickeln zu lassen. Unsere ersten Kunden waren dann ein österreichischer und ein deutscher Konzern. So kann man sich täuschen bei dieser ganzen Geschichte. Also auf deine Frage, sind Unternehmen zu klein dafür? Nein, Citizen Development ist eine Digitalisierungsstrategie, die eigentlich von der Ich AG bis zum Weltkonzern getrieben werden kann. Allerdings mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen und mit ganz unterschiedlichen Ausgestaltungen. Wenn wir uns beispielsweise unser Kundenportfolio anschauen, dann ist da ungefähr, was unseren Umsatz betrifft, ein Drittel super kleine Kunden, ein Drittel der Bereich der mittelständischen Unternehmen und Corporates und ein Drittel die Großen und die ganz, ganz Großen. Das zeigt eigentlich, dass das Thema in allen Unternehmensgrößen Vortrieb schaffen kann, denn der Bedarf ist überall gleich. Wo geht's los? Für den Einstieg in Citizen Development eignen sich vor allem erstmal Dinge, die nicht synchron an irgendwelche Backend-Systeme gekoppelt sind und keine komplexen Prozesse sind. Die gibt's aber überall. Das sind Anträge, Formulare, zunächst mal alles, was man als Papier oder als PDF oder als Webform irgendwo ausfüllt, was nicht so richtig funktioniert, Dokumentationen, Rundgänge, Sicherheitsthemen, Rapports, Stücklisten, ähnliche Dinge. Das lässt sich ziemlich gut mit Citizen Development ohne großes Risiko als Anfangs-Use-Cases digitalisieren. Und bei den ganz kleinen Unternehmen ist es tatsächlich nicht selten der Inhaber oder die Inhaberin selbst, die sagt, okay, ich habe keine IT-Abteilung, ich habe da ein Problem, ich kann das nicht mehr endlos über Excel oder Papierformulare machen, ich brauche eine Lösung, und sich damit selbst etwas baut und es anwendet und mit 2, 3 Mitarbeitern verwendet. Und bei mittelgroßen und großen Unternehmen ist natürlich zwangsläufig die IT an Bord. Da steht da auch eine Digitalisierungsstrategie dahinter. Aber die Unternehmensgröße bestimmt es nicht. Entscheidend ist, dass die Prozesse für echtes No-Code Citizen Development eine geringe Komplexität aufweisen, eine geringe Integrationstiefe, dass sie nicht mit hochkritischen Daten umgehen und dass sie nicht businesskritisch sind. Das bedeutet, die Frage, die ich mir immer beantworten sollte, bevor ich einen Prozess in einem No-Code Citizen Development Umfeld digitalisieren lasse: Was passiert, wenn was schief geht? Wie groß ist der Schaden? Habe ich eine Fallback-Lösung? Und ist das alles überschaubar? Ist das schon mal ziemlich gut geeignet, es einfach mal auszuprobieren? Denn Citizen Development lebt von einem agilen Ansatz. Wenn das Thema, das ich mit Citizen Development digitalisieren möchte, so kritisch ist, dass ich mir keinen Fehler erlauben darf, dann bin ich eher im klassischen Software Development, und dann brauche ich auch Leute, die zum Beispiel von Teststrategien Ahnung haben, die wissen, wie man Tests schreibt, die die Qualität sicherstellen, den Betrieb. Und da brauche ich jemanden, selbst wenn ich ein Tool verwende, das ich nicht, in dem ich nicht Code schreiben muss, da brauche ich Know-how in so einem Software Engineering Process. Und da bin ich wieder im Bereich der Profis.
Ich finde es auch spannend. Du hast es so ein bisschen, ja, ich sag mal, durch die Blume angesprochen. Wir sprechen ja wirklich bei Unternehmen von Prozessen auf nahezu allen Ebenen. Das heißt, wenn wir uns mal, klingt immer ganz süß, aber wenn wir uns fachlich mal versuchen, ein bisschen davon zu trennen und so diesen klassischen, diese Bird's-Eye-Perspektive mal einnehmen, was heißt das denn eigentlich auch so Softskill-mäßig? Eigentlich, also bitte berichtige mich, wenn ich falsch liege, aber eigentlich heißt das doch auch, ich ermögliche doch meinen Mitarbeitenden, dass sie wirklich auch Innovation fördern können. Das ist ja intuitiv. Ich kann meine eigenen Ideen in Apps bringen. Ich kann mich vielleicht auch mal mit Teams interdisziplinär aus verschiedenen Fachabteilungen zusammensetzen und sagen, hier, wir haben doch folgendes Problem, folgende Herausforderung. Lasst uns doch mal gemeinsam drüber nachdenken. Und damit fördere ich ja zum einen Empowerment. Also ich mache ja ganz klar, hier ist Verantwortung. Ich gebe die auch mal meinen Leuten in die Hand. Du hast ja gerade gesagt, das muss ja wirklich gar kein IT-Background sein. Aber ich sag mal, die Idee dahinter, die ist ja oft noch wichtiger als ja, die klassische Anwendung. Also ohne das böse zu meinen, aber es gibt ja ganz, ganz viele Tools, das werden alle da draußen kennen, wo man sich dann fragt, ja, wer hat denn dieses Tool erstellt? Das hat ja mit der Realität erstmal wenig zu tun, sieht ganz gut aus. Aber das ist ja auch so ein bisschen unser Ansatz. Wir sagen immer, eigentlich sollte sich das Tool schon nach dem Nutzer ein bisschen anpassen lassen und nicht andersrum. Kommt natürlich immer auf den Standardprozess an, aber in der Regel wäre es doch gut, wenn es eher auf das passt, was ich machen will. Und was ich eigentlich sagen will, was mir dabei einfällt, ist, glaube ich, der Begriff heißt Insourcing. Im Endeffekt habe ich doch dann durch Citizen Development wirklich auch die Möglichkeit, ich sag mal, ich entwickle ja auch Personal. Ich habe ja vielleicht auch junge Leute da sitzen, die noch einen anderen Horizont haben. Ich entwickle doch eigentlich auch so ein bisschen interne IT-Talente. Es kann doch auch durchaus sein, dass jemand sagt, ich möchte jetzt nur noch Citizen Development machen. Das ist so ein spannendes Feld. Ich habe so viele Ideen, ich will das nach vorne treiben. Und aus dem Gedanken heraus, wir haben natürlich auch unsere Hausaufgaben gemacht, Thomas. Du hast vorhin schon Gartner angesprochen. Ich habe auch mal ein bisschen recherchiert. Es gibt tatsächlich keine genaue Anzahl, jetzt wie das in Deutschland aussieht, also verfügbare No-Code- und Low-Code-Anwendungen. Es gibt ein paar, aber es lässt sich jetzt nicht präzise bestimmen. Der Markt ist sehr dynamisch. Es gibt ständig neue Lösungen. Es gibt aber natürlich trotzdem Studien und Prognosen. Und da habe ich mal geguckt, in Deutschland gibt es was ganz Interessantes von der Computerwoche. Noch interessanter fand ich aber eine Studie von den Amerikanern von Forrester. Und die haben gesagt, gut, das ist jetzt Low-Code, aber sie haben gesagt, bis 2028 wird dieser Low-Code-Markt knapp 46 Milliarden Euro betragen. Und ich glaube, spätestens dann, ich wiederhole es gern nochmal, spätestens dann ist es doch wirklich für jedes Unternehmen auch ein interessanter Anreiz, sich darüber mal klar zu werden, weil sich doch immer mehr auch aus diesem Punkt herauskristallisiert, dass Firmen, die so eine Softwareentwicklung nach diesem Ansatz realisieren, doch eigentlich im Vorteil sein müssen. Laut gedacht.
Absolut. Du hast jetzt viele Dinge angesprochen, die uns dabei auch sehr, sehr wichtig sind. Ich fange mal hinten an. Warum steigt denn dieser Anteil an über Citizen Development erstellten Anwendungen derart stark? Oder warum gehen die Prognosen von einem so stark wachsenden Markt aus? Und das ist, wie ich eingangs erwähnte, einfach der Bedarf, um den Rückstau aufzulösen. Ein Teil davon entspricht aber auch der Tatsache, dass mehr denn je heute eigentlich nicht die Großen die Kleinen fressen, sondern die Schnellen die Langsamen. Unsere Welt, das ist, glaube ich, ich weiß nicht, schon fast ein Gemeinplatz, VUCA World, schnell, unsicher, flüchtig, erfordert, dass Unternehmen extrem agil reagieren. Na, das merkt man in der Automobilindustrie, wo die teilweise früher 5, 6 Jahre für ein neues Modell gebraucht haben, haben sie heute noch 3. Das merken wir bei Produktinnovationszyklen, die immer schneller werden und bei der Notwendigkeit, der Industrie, eigentlich egal in welcher Branche, sehr, sehr schnell auf Trends und auf, disruptive Entwicklungen zu reagieren. Und das führt dazu, wenn ich mir überlege, in der guten alten Softwareentwicklungszeit, aus der ich ja komme als Softwareentwicklungsberater im Projektgeschäft, da hat man mal so eine, keine Ahnung, gute alte Windows XP-Zeiten, da hat man eine Anwendung für den Unternehmenseinsatz geschrieben und die hatte mal eine Lebenserwartung von locker 10 Jahren plus. Durfte dann auch 2 Jahre dauern in der Entwicklung, und wurde mit einem Riesenprojekt begleitet. Diese Zeit hat man heute gar nicht. Man hat Unternehmen, die sich so oft neu organisieren, die Taskgroups zusammenstellen, Teams, die nur für eine bestimmte Zeit zusammengestellt sind, spezifische Anforderungen haben und die brauchen jetzt eine Lösung. Und die brauchen jetzt eine 70 oder 80% Lösung. Good enough for now ist unser Stichwort dafür, die aber dafür schnell verfügbar ist, die den Job erledigt und danach braucht es diese Anwendung nicht mehr. Mit herkömmlichen Methoden bin ich zu langsam. Und deswegen helfe ich solchen agilen Teams, die es ohne dies aufgrund ihrer Schnelligkeit gewöhnt sind, sich selbst zu organisieren, auch enorm dadurch, dass ich ihnen entsprechende Werkzeuge an die Hand gebe und auch die Erlaubnis und die Unterstützung, sich selbst zu digitalisieren. Und damit wird das nicht mehr eine klare Aufgabentrennung zwischen zentrale IT, stellt die Anforderungen, nimmt die Anforderungen auf und erstellt die Anwendung, sondern die Teams definieren selber ihre Prozesse, definieren selber ihre Anforderungen und setzen so viel, wie sie können, auch selber um. Das beschleunigt, das ist effizient und das sorgt auch für das, was du gesagt hast, dass nämlich die Nutzer der Anwendung den Prozess gestalten und die Anwendung gestalten. Und es kommt noch ein Punkt dazu. Es ist nicht nur die Geschwindigkeit, mit der eine Digitalisierung über No-Code-Lösungen erstmal geschafft werden kann. Wenn ich selber die Hand darauf habe, als Process Owner oder als Prozessnutzer oder Gestalter, diese Anwendung zu entwickeln, dann kann ich auch extrem schnell auf geänderte Anforderungen oder auf Feedback aus meinem Team reagieren. Erstelle ich die Anwendung, mit der mein Team irgendeinen Report erstellt oder einen Antrag stellt, und ich erfahre diese Woche, dass da irgendwas fehlt oder ungeschickt gelöst ist, ja, dann setze ich mich kurz hin, mache das eine halbe Stunde später, ist das verbessert. Das bringt unglaubliche Agilität in den Prozess und das beschleunigt das Thema so sehr. Und der Nebeneffekt, den du eingangs ansprachst, dass das eine Änderung ist, ein Upskilling der vorhandenen Mitarbeiter, definitiv, das haben wir schon oft erlebt. Es geht damit los, dass Menschen in ganz normalen Jobs, keine Ahnung, Dispatcher in der Logistik oder im Bereich Lager, Warenannahme, anfangen, sich damit selbst zu helfen in ihrem eigentlichen Hauptjob, oft sogar in der Freizeit diese Dinge aus Begeisterung weiterentwickeln und dann beim Entwickeln, beim Umsetzen der bestehenden Prozesse bleibt es nicht aus, das habe ich auch in meiner Vergangenheit als Berater so oft erlebt, bleibt es einfach nicht aus, dass man zum ersten Mal anfängt, diesen Prozess wirklich genau zu beschreiben, zu durchdenken. Und wenn man das tut, das ist schon das Wertvollste überhaupt, dann fängt man noch, bevor man digitalisiert, an, darüber nachzudenken, warum der Prozess eigentlich so läuft, wie er gerade ist und ob das nicht besser geht. Und das ist quasi ein Abfallprodukt von Digitalisierung. Digitalisierung zwingt mich, meinen Prozess erstmals aufzuschreiben, zu hinterfragen, zu überlegen. Und ganz, ganz oft kommt dann erstmal eine Prozessverbesserung raus oder eine Prozessveränderung von einem Prozess, der nur deswegen gemacht wurde, weil wir das schon immer so gemacht haben, bevor das Ganze digitalisiert wird. Und das ist ein Asset, das ist kaum zu messen, weil das eine Nebenfunktion ist. Und wenn ich es schaffe, Digitalisierung über No-Code Citizen Development in die Breite im Unternehmen zu tragen, dann trage ich damit gleichzeitig das Mindset ins Unternehmen, Prozesse nicht als Gott gegeben zu betrachten, sondern zu hinterfragen, zu verbessern und ständig daran zu arbeiten. Und das ist wirklich kontinuierliche Verbesserung im Prozess, kontinuierliches Hinterfragen und damit auch kontinuierliches Digitalisieren. Und dafür ist die No-Code-Welt aufgrund ihrer Flexibilität einfach hervorragend geeignet.
Mhm, vielen Dank. Ja, ich finde das Thema einfach extrem spannend. Man merkt auch, dass du natürlich extrem tief drin bist, dass du das jeden Tag quasi auch als ja, dein Brot hast. Und ich überlege gerade, wenn man das nochmal so nimmt, auch weil du gerade gesagt hast, natürlich die ganzen Bereiche im Unternehmen, vielleicht auch nochmal mit so einem kleinen Blick rüber auf diese Forrester-Studie, einfach weil das so gut gerade passt. Man spricht ja auch von Konzepten, man spricht von, ich sag mal, Effekte, die es natürlich auch auf Personen, Unternehmen hat. Es geht um Vorgehensweisen. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man natürlich im Vorfeld bedenken muss, ne? Also ich sag mal, du hast es gerade gesagt, auch wenn man mal Richtung Scheitern denkt, Softwareentwicklung ist natürlich immer so ein Teil einer Digitalisierungsstrategie, aber es gibt natürlich noch andere, ich sag mal, Unternehmensbereiche, die da mal anklopfen und sagen, wie sieht der Return on Invest aus, wie ist dies, wie ist es das? Also so ein bisschen Rahmenbedingungen, das muss ja klar sein für die Vorgehensweise, damit man schon mal weiß, okay, einer meiner Lieblingssprüche, wir können ja alle rennen, es wäre nur immer gut zu wissen, in welche Richtung. Da kann man die manche Leute mitnehmen, manche halt nicht. Und wenn ich dann nochmal auf diese zentralen Ergebnisse der Studie gucke, finde ich das extrem spannend, weil die eigentlich eine Sache klar aussagt. Die sagt, es gibt Stand heute, ja, ich nenne es mal so ein bisschen den Methodenmix. Also es gibt entsprechende Plattformen, das ist ein fester Bestandteil. Es gibt die klassischen Entwicklungsplattformen, die gegenwärtig, ich sag mal in Klammern, noch die Nase vorn haben. Aber wenn man sich dann die Ergebnisse, man muss dazu sagen, ist natürlich eine amerikanische Studie auf dem amerikanischen Markt, aber wenn man sich mal diese Ergebnisse anguckt, dann merkt man, Nase vorn haben ist relativ. Also 51% der befragten Unternehmen, 51% verwenden noch eine klassische Plattform als Hauptplattform. 46% sind dann bei der No-Code-Plattform, aber in der Regel vermischt sich das schon nach und nach. Und das heißt ja auch, dass gerade diese No-Code, Low-Code-Plattform bei der Entwicklung und Erstellung von Software und Apps, das ist jetzt meine persönliche Meinung, die Interpretation, aber eigentlich haben die ja schon nahezu den gleichen Stellenwert wie klassische Plattformen. Und ich glaube, das ist das zentrale Ergebnis auch dieser Studie. Wenn man sich dann nochmal vergegenwärtigt, von was für Geschwindigkeiten wir eben auch sprechen. Du hast es ja schön gesagt, wenn man so eine App ins Leben ruft, das klang schon so ein bisschen wie Pareto-Prinzip 80-20, immer mal hinterfragen, was ist denn wirklich auch der Sinn dieser App jetzt an der Stelle? Möchte ich ein temporäres Problem vielleicht schnell lösen? Du hast vorhin ein paar Beispiele genannt, geht es um Reportings, geht es vielleicht um eine Auswertung, geht es um dies, das, geht es eher um Dinge, die ich vielleicht auch mal einmalig haben möchte, die gar nicht wiederkehrend sind, oder sind es vielleicht wirklich, ja, ich sag mal, große, bewusste, unternehmensentscheidende Dinge, wo ich doch einen anderen Ansatz fahren muss. Das finde ich, glaube ich, auch ganz spannend, dass man im Vorfeld sich ja eigentlich immer Gedanken machen muss, weil du weißt, wie es ist. Ganz viele Unternehmen sagen, natürlich, wir sind digital, wir machen Automation. Man darf nur nicht groß nachfragen. Das ist dann halt immer so die Kehrseite. Und da frage ich mich jetzt einfach aus diesem Punkt heraus, ich gehe ganz stark davon aus, es gibt Branchen, da ist es vielleicht besser geeignet, es gibt Branchen, da ist es vielleicht schwieriger. Was würdest du denn sagen, was wäre so ein Case? Also du hattest, glaube ich, den Logistiker angesprochen. Gibt es denn da Möglichkeiten, die vielleicht eine sehr, sehr niedrige Einstiegshürde haben oder vielleicht gar keine Einschränkungen, wo du sagen würdest, es ist perfekt geeignet, am besten jetzt direkt nach dem Podcast anzufangen?
Absolut. Das machen wir auch bei vielen Unternehmen, dass wir dazu raten, sich erstmal die einfachsten Cases, die sofort Return on Invest bringen, vorzunehmen. Und das ist die Frage, gibt es bei euch irgendetwas, das noch mit traditionellen Formularen erledigt wird? Anträge, Papier, etwas, das als E-Mail geschrieben wird und dann anschließend weiterverarbeitet werden muss, wo jemand das abtippt, Dokumentationen, Rundgänge, solche Dinge. Das sind Sachen, die lassen sich sofort mit geringem Aufwand, mit sehr wenig Risiko, dass irgendwas schiefgehen kann, direkt umsetzen. Damit lässt sich erster Nutzen stiften. Damit lässt sich auch mit niedrigen Einstiegshürden beweisen, dass es funktionieren kann. Und das ist auch ganz wichtig, das hilft auch, Selbstvertrauen bei den Entwicklern aufzubauen. Beispiel für die Logistik, Klassiker ist Dokumentation von Fehllieferungen, von beschädigter Ware und ähnliche Dinge, die bisher immer aus einer Kombination von einem System, einem Bericht schreiben, ein Foto machen, das nachher irgendwie zusammenbringen und weiter zu verarbeiten gelaufen sind. Sowas lässt sich mit einer Do-it-yourself-No-Code-App sehr schnell machen und digitalisieren und vereinheitlichen und weiterentwickeln. Oder in anderen Bereichen, im Bereich Energiewirtschaft sind wir sehr stark vertreten. Dort geht es um alles, was die Dokumentation von Einbauten, Veränderungen, Wartung. Es wird ein neuer Zählerschrank irgendwo eingebaut, es wird eine neue Leitung verlegt, es werden Dinge repariert. Das lässt sich damit ganz hervorragend dokumentieren, erfassen. Da helfen all die Funktionen, die Smart Devices, die heute jeder in der Hosentasche hat, ohne dies mit sich bringen, wie hier eine genaue Koordinate erfassen, ein Foto machen, zuordnen, oder auch ein Bar- oder QR-Code scannen, der an irgendeinem Bauteil dran ist. Das lässt sich super easy integrieren und am Ende habe ich das sehr schnell ausgeliefert, statt irgendwas nachträglich noch digitalisieren oder eintippen zu müssen. Und ich kann von Anfang an die Vollständigkeit und die Qualität der erfassten Daten sicherstellen. Und von diesen Datenerfassungs-, Dokumentations- und Anreicherungsprozessen, da arbeitet man sich dann Schritt für Schritt nach vorne, geht ein bisschen in die Integration und schaut, welche Komplexität sich wirklich eignet, auch im Bereich Kollaboration. Ich möchte aber an der Stelle noch einen Kommentar zu den von dir angesprochenen Ergebnissen der Studie mit den klassischen Softwareentwicklungsplattformen und dem Methodenmix abgeben. Und das ist, diese Studien kümmern sich meistens um die Anzahl der erstellten Applikationen. Auch Gartner ist da mit seinen Prognosen eben in einem entsprechenden Bereich, dass sie sagen, innerhalb kürzester Zeit wird ein Mehrfaches an Anwendungen in Unternehmen aus No-Code und Low-Code-Plattformen kommen, von dem, was aus klassischen Softwareentwicklungsprozessen kommt. Und das ist absolut richtig. Aber man darf dabei nicht vergessen, dass die Komplexität der Anwendungen, die typischerweise über No-Code und Low-Code entstehen, sehr niedrig ist. Das sind meist also ganz viele kleine Anwendungen, während die klassischen Entwicklungsprozesse, unterstützt durch Coding via AI oder ähnlichen Komponenten, für die Kernprozesse der Unternehmen, für die eben diese anderen Anforderungen gelten, nach wie vor dieselbe Bedeutung behalten, wie sie früher haben. Sie fokussieren sich nur auf diesen Bereich und dort sind natürlich Anwendungen von ganz anderer Komplexität. Man wird ein SAP nicht mal eben durch ein No-Code Citizen Development Tool ersetzen. Wohl aber 1000 Prozesse, die vorgelagert sind.
Vielen Dank auch für deinen Kommentar. Finde ich einfach spannend, weil du sagst es natürlich, man muss, ja gut, jede Studie muss man natürlich auch ein bisschen interpretieren. Man muss immer hinterfragen, wer hat die gemacht? Forrester, Gartner, klar, da hat man auch ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen Trust gehört dazu. Aber trotzdem, vielleicht sei das auch mal erwähnt, wir sind natürlich hier unabhängig. Das ist ja das Schöne, man kann in dem Podcast immer sagen, was man auch so auf der Zunge trägt. Eine Sache fällt natürlich auf, gerade bei solchen Studien, die dann doch vielleicht schon im Vorfeld ein zentrales Ergebnis sich vorbereitet haben und mal gucken, wie sie das schreiben können. Ich finde eine Sache ganz spannend, weil das liest man natürlich auch heraus, und zwar, dass die ganzen, ich nenne es jetzt mal modernen Plattformen, einfach ein 5-mal schnelleres Wachstum haben als diese klassischen Plattformen. Das darf halt auch nicht untergehen, das sollte man erwähnen. Mit einem Augenzwinkern sei gesagt, dass dann aber die Unternehmen aufgelistet werden, die quasi natürlich das Ganze vorantreiben. Völlig normal, aber auffällig, es sind immer dieselben, die genannt werden. Bei fast jeder Studie, die ich gesehen habe, ich werde jetzt die Namen nicht nennen, das kann sich jeder selbst ganz kurz im Internet recherchieren, aber es gibt so 5, 6 Namen, wirklich globale Unternehmen, die das machen. Es ist auffällig, dass die immer und immer wieder genannt werden. Das einfach nur an der Stelle nochmal genannt. Ist ja auch kein Einzelfall, gibt es öfters. Aber vielleicht einfach mal Jetzt die kleine kritische Frage, die mir auch natürlich vom Kollegen, der aktuell noch Skifahren ist, freundlicherweise zur Verfügung gestellt worden ist, aber ich finde die auch ganz spannend. Ihr habt ja mit SmapOne genauso eine Plattform für die Prozesslösung. Kernfrage, worin unterscheidet die sich denn eigentlich inhaltlich von beispielsweise Microsoft Power Automate?
Im Endeffekt kannst du mit beiden Lösungen dasselbe machen und ganz offen gesagt mit Power Automate Lösungen, die um Längen komplexer sind als das, was man mit unserer Plattform machen kann. Aber Komplexität ist das Stichwort. Wir fokussieren uns ausschließlich auf den No-Code Citizen Developer ohne IT-Background. Und das ist der Hintergrund. Für uns ist Simplicity first. Für uns sollen Nicht-ITler auf sichere Art und Weise schnell und frustfrei zu Ergebnissen kommen. Und Power Automate ist eine hervorragende Plattform aus meiner Sicht, die aber von IT-Experten für IT-Experten gebaut wird. Das heißt, du tust dir mit Power Automate wesentlich leichter, wenn du programmieren könntest und Power Automate ermöglicht es dir, das umzusetzen, ohne es zu tun. Und das ist genau der Punkt. Unsere Lösung fokussiert sich auf den Fachbereichsmitarbeiter, die Fachbereichsmitarbeiterin ohne IT-Kenntnisse, die durch die Einfachheit unserer Lösung sehr viel schneller zum Erfolg kommen. Wir haben viele Unternehmen, die setzen beides ein, auch im Zusammenspiel, erfassen zum Beispiel Daten oder Baustellenberichte mit SmartOne. Dort machen die Citizen Developer in den Teams die Erfassungslösung. Und dann schreibt die IT oder IT-affinere Menschen in zentraleren Einheiten mit Power Automate Lösungen, die diese Daten dann übernehmen, exportieren, verarbeiten oder analysieren. Und genau das ist so ein bisschen die Aufgabenverteilung. Power Automate sehe ich als überwiegend Low-Code-Lösung, mit der Leute mit einem IT-Background extrem schnell zu Ergebnissen kommen. Unser Fokus und unsere Nische, in der wir uns erfolgreich bewegen, ist die Einfachheit, ist der echte No-Code-Citizen-Developer.
Vielleicht einfach, um das nochmal hinzuzufügen und ein kleines bisschen Eigenwerbung zu machen, ein Punkt kommt noch dazu. Wir sind tatsächlich auch beide, also sowohl ihr von SmapOne als auch wir von NTEC Systems, stolze Mitglieder im Bundesverband IT-Mittelstand, also im BITMI. Und wir hatten im Podcast auch schon mal, ja, ich sage wirklich, die große Ehre, mit Lisa Ehrentraut sprechen zu dürfen über digitale Souveränität. Und ich glaube, das macht auch in der heutigen Zeit tatsächlich nochmal einen Unterschied, wenn man sich eben überlegt, wie möchte ich arbeiten, womit möchte ich zusammenarbeiten, möchte ich Dinge vielleicht eher bei mir haben. Es ist ja, glaube ich, auch kein Geheimnis, SmapOne ist ja auch made in Germany, genauso wie auch unsere Tools alle made in Germany und house in Germany sind, sollte man auch erwähnen. Und man muss sich halt wirklich überlegen, wie ist so ein bisschen ja die Lage. Ne? Also im Vorfeld überlegt man sich ja auch, wer sind die Partner, mit denen ich zusammenarbeiten will. Und das ist jetzt kein Fingerpointing, kein Abraten, kein Zustimmen. Aber ich sage mal, ob da Microsoft draufsteht, du hast vorhin noch SAP genannt und sonstige. Ich glaube, jedes Unternehmen muss sich da einfach ehrlich machen, kurz überlegen, möchte ich das in der Form? Oder gehe ich vielleicht einfach andere Wege, einen alternativen Weg, einen eigenen Weg? Und ich glaube, dann wird das auch eine ganz gute Geschichte. Wir waren ja gerade schon bei konkreten Anwendungsfällen. Bleiben wir bei kritischen Fragen, weil das ist mir auch immer wieder aufgetaucht, auch beim Lesen und Vorbereiten des heutigen Termins, auch durch die Studien, durch Berichte. Der Begriff Schatten-IT fällt ja immer wieder. Und natürlich, wenn ich, ganz naives Beispiel, ich nehme mir jetzt einfach mal vor, ich möchte wirklich eine App programmieren. Ich habe keinerlei Programmiererfahrung. Ich nehme eure Software. Wie schaffe ich das denn eigentlich, keine Schatten-IT entstehen zu lassen? Also wie kann ich sicherstellen, dass ich durch das ganze Citizen Development, durch vielleicht auch die Unternehmenskommunikation, die ich selbst vorangetrieben habe, durch interdisziplinäres Arbeiten, durch Ideen zusammenlaufen lassen, nicht dazu geneigt bin, wirklich eine Schatten-IT entstehen zu lassen, die vielleicht sogar eine Duplette erstellt, irgendwas, was es vielleicht in anderer Form so schon gibt. Aber, findiger Fuchs wie ich bin, habe ich es natürlich ein bisschen schneller, ein bisschen kleiner, ein bisschen smarter gemacht und möchte vielleicht gar nicht mehr diese große, aufgeblähte Lösung, die vielleicht komplex, aber eventuell sogar auch, vielleicht noch mehr auf die Unternehmensrichtlinien angepasst ist. Schwierige Frage, glaube ich.
Ja, aber eigentlich eine meiner Lieblingsfragen, weil das Erste, was ich tue, wenn ich mit potenziellen Anwendern spreche, ist versuchen, Klarheit reinzubringen in, wofür ist Citizen Development geeignet und wofür nicht, wofür ich die vorher schon erwähnte Pyramid of Applications gerne verwende. Und das Zweite, was ich dann tue, wenn wir Einigkeit darüber haben, wofür es denn überhaupt geeignet ist, ist, dass ich darüber spreche, wie man Schatten-IT vermeidet. Und einer meiner Lieblingssätze ist, das Einzige, was No-Code-Citizen-Development-Lösungen von Schatten-IT unterscheidet, ist nicht die Technik, sondern ist ein vernünftiges Governance-Model und eine Einführungsstrategie. Und die muss her. Denn genauso wie früher, ich habe tatsächlich die ersten Jahre meiner Berufstätigkeit damit verbracht, bei einem großen amerikanischen Rechnerhersteller seinerzeit noch Schatten-IT einzusammeln und in zentrale Systeme zu bringen, die auf Basis von Visual Basic for Applications in Excel und Access entstanden ist. Und da muss man sich eben vorher Gedanken machen. Wir empfehlen ein Vorgehen, wenn ein Unternehmen sich neu damit beschäftigt, erstmal in einer kleinen Pilotgruppe Klarheit schaffen, darüber so eine Art Hackathon machen. Was haben wir eigentlich für Use Cases, die in dieses Use Case Raster passen, was Komplexität, Kritikalität und Business Continuity betrifft, und mal ausprobieren, ob die Lösung Nutzen für uns stiftet. Das aber wirklich eine begrenzte Zeit. Wenn man dann den Proof gebracht hat, dass man sowohl die Leute hat, die das gerne benutzen, dass die damit klarkommen und dass man Lösungen schaffen kann in vertretbarer Zeit, die Nutzen stiften, dann wird es sehr schnell Zeit, sich um ein Governance Model Gedanken zu machen. Was gehört denn eigentlich zu einem halbwegs vernünftigen Governance Model dazu? Ganz, ganz vorne steht Transparenz. Ich muss sicherstellen, dass ich, auch wenn dezentral Software erstellt wird und Digitalisierung getrieben wird, jederzeit zentral Bescheid weiß, wo ist welche Citizen-Developer-Lösung im Einsatz, für welchen Prozess, was für Daten werden damit bearbeitet, vielleicht sogar was für personenbezogene Daten werden damit verarbeitet, damit ich einfach nur Bescheid weiß. Warum? Doppelentwicklungen vermeiden, zentrales Register, zentrale Seite schaffen, wo die gelistet sind, damit ich auch als geneigter Citizen-Developer vielleicht nachschauen kann. Hat vielleicht die Nachbarabteilung im nächsten Bundesland das schon entwickelt? Dann baue ich das nicht doppelt. Dann hole ich mir das Governance gewährleisten, Compliance gewährleisten, dem Datenschutz die Möglichkeit geben, da drüber zu schauen, gegebenenfalls Stichproben zu machen. Deswegen, Transparenz steht an Nummer 1. An Nummer 2 steht Datenschutz. Und Datenschutz ist nicht nur zentral drüber schauen, sondern Ausbildung sicherstellen und Anleitung für alle Citizen Developer, eine kurze Schulung. Jeder Citizen Developer muss im Kopf eigentlich so ein bisschen Citizen Privacy Officer werden. Das bedeutet, so Fragen wie Datensparsamkeit, was ist ein personenbezogenes Datum, zu welchem Zweck verarbeite ich das und wie lange, sollte sich auch der Citizen Developer stellen. Das ist aber gar nicht so kompliziert. Ich muss dem Citizen Developer nur Awareness schaffen für diese Themen. Und eins muss ich erreichen. Der Citizen Developer, die Citizen Entwicklerin, die muss wissen, okay, das ist ein Thema, da verarbeite ich jetzt zum Beispiel personenbezogene Daten oder kritische Daten. Ich bin mir nicht ganz sicher, dann frage ich mal nach. Und das bringt mich zum dritten Punkt. Ich brauche Begleitung. Das heißt, ich brauche je nach Unternehmensgröße ein Center of Excellence oder ein, zwei Personen, die das unterstützen, betreiben, das Governance Model entwickeln und die ich fragen kann, um solche Dinge zu klären. Dann haben wir also Transparenz, Datenschutz, Information Security und Ausbildung. Und dann brauche ich noch dieses Thema, okay, ich habe hier einen Prozess, den kann ich als Citizen Developer digital umsetzen. Ich habe die technischen Skills, ich habe Datensicherheit und Datenschutz geprüft. Ich habe das zentral angemeldet. Das ist auch keine Doublette. Dann muss ich mir die Frage stellen nach Business Continuity, Business Criticality. Das heißt, die Frage, wenn ich das jetzt mache, welcher Schaden wird angerichtet, wenn ein Fehler passiert, wenn die Lösung ausfällt? Und wenn das in einem vertretbaren Rahmen ist, dann brauche ich am Ende noch das, was ich überall brauche für Prozesse, die mal etabliert sind und die funktionieren, Dokumentation und die Sicherheit, dass es jemanden gibt, der das übernehmen kann und der das auch weiterhin anpassen kann. Und dann steht erfolgreichem Citizen Development nichts im Wege. Wenn ich es richtig in den Governance Model oder in ein vielleicht Digital Improvement Wheel integrieren möchte, dann steht am Ende noch die Effizienz- und Ergebnismessung, damit ich auch nachweisen kann, welche Lösungen Return on Invest bieten und welche nicht. Und was mir sehr gut gefällt, ist, es gibt ein Unternehmen, das meines Erachtens geradezu vorbildlich im Punkto Governance Citizen Development weltweit eingeführt hat, und das ist Shell. Leider nicht mit unseren Tools, aber mir gefällt das Modell trotzdem extrem gut. Die haben wirklich Citizen Development at Scale eingeführt und haben sich sehr viel Gedanken darüber gemacht, wie sie es machen. Also rein von den Zahlen her, die haben mittlerweile 5000 Citizen Developer weltweit im Einsatz mit unterschiedlichen Tools. Also die haben sich nicht nur auf ein Tool spezialisiert, sondern folgen dem Best-Practice-Ansatz, welches Tool ist für was geeignet. Die haben 170 Citizen Development Coaches ausgebildet. Diese Coaches sind Menschen an der Schnittstelle zwischen IT und Business, meistens embedded. Das heißt, ich habe so einen Coach in meiner Umgebung, in meiner Abteilung, der macht das entweder nebenberuflich oder später vielleicht sogar hauptberuflich, ist aber eigentlich kein ITer. Der ist speziell geschult, das ist der Mann in meiner Nachbarschaft, die Frau in meiner Nachbarschaft, die ich fragen kann, ob das jetzt eigentlich so im Rahmen ist. Und sie haben ein Center of Excellence geschaffen und sie haben ein Zoning-Modell gebaut, das die Welt der Digitalisierung grob in drei Zonen teilt. Eine grüne Zone, eine orangene Zone und eine rote Zone. Und die grüne Zone heißt, go ahead, do it. Es gibt Vorgaben, was Dokumentation, Transparenz, Meldung und so weiter betrifft. Aber hier darfst du dich frei bewegen. Hier bist du im sicheren Umfeld. Und dazu sind zwei Fragen zu beantworten. Das sind die beiden Dimensionen. Shell nennt sie Exposure und Underlying Design Risks. Also Exposition, wer ist der Benutzer, wo wird das sichtbar, was hat das für Auswirkungen, was ich da digitalisiere und welche Risiken gehe ich ein? Und auf der Exposure-Ebene beantworten die Fragen wie, ist das eine rein interne App, benutzen die nur wenige Leute, ist das eine Unternehmens-App, geht die an Partnerunternehmen, also B2B, Supplier oder ähnliches, oder geht die vielleicht sogar an Kunden, Business to Customer? Da will dann plötzlich Marketing mitreden. Da wird es hochkritisch. Und Business to Customer wäre zum Beispiel in der roten Zone. Hands off. Das ist kein Feld für Citizen Developer. Partner, Kunden, also Partnerunternehmen, Lieferanten sind in dieser orangenen Zone. Das heißt, kann man machen, aber man muss sich von der IT-Abteilung beraten lassen. Und interne Anwendungen wären in der grünen, was Exposure betrifft. Und beispielhaft in die Risikozone geguckt, relativ einfach. Sind es Daten, auf die ich selber Zugriff habe als Citizen Developer, als Team? Sind es Daten, die niedrige Datenkritikalität haben im Sinne einer Datenklassifikation? Und sind es Daten, die aus dem Datenschutz, aus der Datenschutzsicht vielleicht gar nicht personenbezogen sind oder auf jeden Fall Daten, die vielleicht aus dem Business-Kontext sowieso vorhanden sind? Dann bin ich in der grünen Zone. Und wenn ich Datenquellen des Unternehmens anzapfen muss oder sogar verändern, dann wandere ich in die orangene und die rote Zone. Und Shell hat allen Citizen Developern dieses Modell an die Hand gegeben. Und das ist wirklich eine einfache Landkarte mit den Fragen, die sie sich vorher beantworten müssen. Und eine Vorgabeliste gemacht, was getan werden muss, damit so eine Anwendung produktiv genommen werden darf. Und das aber schlank genug gehalten, das jetzt nicht zu einem Riesenprojekt zu machen. Und das ist, ich weiß, das waren jetzt viele Worte für eine kurze Frage, im Wesentlichen die Kernvoraussetzung dafür, dass Citizen Development nicht Schatten IT 2.0 wird.
Mhm. Ja, vielen Dank. Also ich bin ja großer Fan auch von ausführlichen Antworten. Ich muss das natürlich noch verarbeiten, während ich hier schon wieder weiterrede. Nee, aber du hast wirklich spannende Dinge genannt, gerade jetzt auch dieses Konzept. Das ist halt wirklich mal ein schöner, konkreter Anwendungsfall, weil es geht ja im Endeffekt natürlich auch so ein bisschen um Erfolgsfaktoren. Also auch wenn wir nochmal so ein bisschen ganz simpel auf diese Basics zurückgehen, gucken auf Deutschland, gucken wieder mal drauf, wie Unternehmen natürlich laufen. Es gibt ja dieses ganz klassische magische Dreieck, ne? Hinsichtlich Qualität, Kosten, Zeit. So funktionieren Unternehmen bei uns. Die Frage ist nur immer, wie ehrlich bin ich zu mir selbst? Weil dieses Dreieck, so simpel es klingt, ist verdammt schwer. Das kann man einfach so sagen, wo finde ich die richtige Balance? Und wenn wir dann nochmal rausgucken, wie die Realität heute ist, in den meisten Unternehmen sind die To-Do-Listen der IT-Fachkräfte einfach aufgrund von der ganzen Vielzahl an Aufgaben, auch der Digitalisierungsaufgaben, natürlich chronisch überladen. Dann kommt nochmal dazu, ihr müsst die Anwender auch schulen, ihr müsst sie an die Hand nehmen, ihr müsst dies und das machen. Und ich denke mir einfach, wir haben ja auch einen eklatanten Mangel an IT-Fachkräften, der ist ja immanent. Das heißt ja, neben der ganzen Priorisierung von Projekten, die ich sowieso habe, du hast ja gerade wieder ROI angesprochen, aber mein ganzes Business Value, es bleibt doch eigentlich nur ein effizienter Weg und das ist doch eigentlich die Wahl von Implementierungstools wie dem, was wir jetzt auch angesprochen haben. Die Frage, die sich bei mir da gerade wieder so im Hinterkopf dreht, wir hatten es ja von den Digitalisierungsstrategien, wir hatten es von, ja, ich nenne es mal professionelle IT-Governance, wir hatten es von den Methoden. Und man will ja eine Sache nicht, man will es nicht scheitern sehen. Ich glaube, das ist immer der wichtige Punkt. Wir wollen keinen, weil du es vorhin von Excel und Access hattest, wir wollen ja auch keinen unkontrollierbaren Wildwuchs, wo wahrscheinlich selbst der es gemacht hat, nicht mal mehr in 2 Jahren genau weiß, was da passiert ist, weil Fachabteilungswechsel, Anwendungsentwicklung, da passieren natürlich ganz viele dynamische Dinge. Und ich habe mich einfach gefragt, wenn wir die kritischen Punkte mal so haben, IT-Security hast du angesprochen, Backups, Disaster Recovery, all das, wo mir, wenn ich sage, eigentlich schon im Hintergrund diese kleinen roten Laternen angehen, und das heißt, erfahrener Profi, Fachabteilung, Leute, die sich damit auskennen, ist das überhaupt möglich? Also so die Frage nach der goldenen Mitte, so der richtige Weg. Ist es überhaupt möglich, das seriös zu machen, nicht zu scheitern, ohne eine professionelle Unterstützung bei der Abteilungsanwendung, damit ich etwas tue, was dem Unternehmen wirklich hilft, dabei zu florieren und es kein Unternehmensrisiko wird. Also gar nicht so die Frage nach Schatten-IT, sondern einfach, renne ich nicht besseren Wissens mit offenen Augen in die Klingen? Weißt du, was ich sagen will?
Ich würde das jetzt mal eher philosophisch beantworten. Sich zu bewegen birgt ein großes Risiko. Stehen zu bleiben bedeutet ganz sicher, dass man zurückfällt. Und das gilt auch hier. Citizen Development ist nicht risikofrei. Citizen Development wird ganz sicher zu Scheitern führen. Das muss ich wissen, das muss ich in Kauf nehmen und das muss ich einkalkulieren. Ich werde an vielen Stellen feststellen, das ist zu komplex dafür, das funktioniert nicht, das ist nicht zuverlässig genug oder ich habe hier Fehler gemacht. Meine Mitarbeitenden haben etwas entwickelt, von dem keiner wusste, wie es weiterläuft. Das hängt jetzt, das muss ich wieder aufräumen. Diese Risiken habe ich, aber das Risiko, es nicht zu tun, ist viel größer. Sprich, die Chancen überwiegen die Risiken oder die Kosten, es zu vermeiden im Interesse der Sicherheit, werden langfristig höher sein als die Schäden, die ich anrichte, wenn ich mir überlege, was ich möchte und die Grundsätze berücksichtige. Was funktioniert nicht? Die Idee, das hatten wir auch leider bei diversen Kunden erlebt, ich kaufe jetzt mal ein Werkzeug, dann kriegt jeder eine Lizenz und ich sage, jetzt entwickelt mal schön, ich baue derweil die IT-Abteilung ab. Das wird nicht funktionieren. Citizen Development als Teil der Digitalisierungsstrategie erfordert, je größer das Unternehmen ist, eine oder mehrere Personen, die das zentral hauptberuflich betreuen und sich um Guidelines, Risikodefinitionen, auch eine Definition des jeweiligen Risikoappetits des Unternehmens. Das hängt ja auch davon ab, ob ich jetzt in der Rüstungsindustrie tätig bin oder ob ich Werbeprospekte herstelle als Druckerei. All diese Dinge werde ich betrachten müssen und dafür werde ich Personal brauchen, das hauptberuflich und professionell das Thema Citizen Development im Unternehmen betreut. Das ist bei Shell das Center of Excellence, das ist eine ganze Abteilung. Das können aber auch in kleineren oder mittleren Unternehmen schlichtweg 1, 2 engagierte Leute sein, die sich eng verbunden mit der IT-Abteilung oder auch aus der IT-Abteilung damit beschäftigen. Und ja, diese Frage, ist das jetzt zu riskant? Was passiert, wenn es schief geht? Das erfordert jedes Mal eine individuelle Abwägung. Aber das kann ich schon auch streamlinen. Also unser großer Kunde DAXA aus der Logistik, die haben eine eigene Abteilung dafür, die da drüber guckt, die sich die Sachen anschaut, die im Zweifel auch mal mit einer Stichprobe reingeht und prüft und die eine rudimentäre Freigabe für die Dinge macht und die im Zweifel diese Fragen für sich beantworten. Und da gibt es aber genug in dem Bereich, der von Unternehmen nicht kritisch ist, dass sich das Risiko definitiv lohnt einzugehen, um die Chancen entsprechend zu heben. Und es wird am Ende auch gar nichts anderes übrig bleiben. Wir haben in Deutschland ein sehr hohes Sicherheits- und Qualitätsbewusstsein. Wir wollen immer 100%. Das dauert und ist extrem teuer. Und wir wollen garantierte Sicherheit. Und wir müssen da ein Stück weit wegkommen. Im Rahmen der Schnelligkeit, im Rahmen der Flexibilität müssen wir uns immer überlegen, welches Risiko bin ich bereit einzugehen und einen Risikokorridor definieren. Und da muss auch mal was schiefgehen dürfen und da wird auch mal was schiefgehen. Das Entscheidende ist, es darf nicht so viel schiefgehen, dass es sich für mich nicht mehr lohnt oder dass ich davon nicht mehr aufstehe. Und das ist, deswegen ist das so wichtig, dass ich dieses Zoning Model habe, weil technisch geht mit Citizen Development sehr viel mehr, als ich gesunden Gewissens und reinen Gewissens empfehlen könnte, damit zu machen. Es gibt bestimmte Dinge, die sind gar nicht aus technischen Gründen, die sind einfach aufgrund der Kritikalität und ihrer Komplexität und Bedeutung für das Unternehmen nicht dafür geeignet, durch wechselnde Laien digitalisiert zu werden. Und das muss ich im Kopf behalten. Dann wird das aber meines Erachtens in jedem Unternehmen ein wertvoller Teil einer Digitalisierungsstrategie werden können und im Endeffekt auch eine Voraussetzung, dass Digitalisierung in der Breite bei jedem einzelnen Mitarbeitenden des Unternehmens ankommt.
Ich finde, das hast du wirklich sehr schön ausgedrückt. Das könnte auch so ein bisschen die Überschrift werden des Ganzen heute. Ich überlege tatsächlich gerade, das nochmal so zu rekapitulieren, wie du es gerade ausgedrückt hast, weil ich verstehe es für mich so. Du kannst natürlich jederzeit sagen, ja, das ist super, Alex, nur das ist Quatsch. Du sagst ja eigentlich, ich brauche schon, es ist furchtbar, Anglizismen, klar, aber ich brauche ja schon das richtige Mindset für die Umsetzung von Citizen Development. Ich muss ja auch mir selbst vielleicht die Fragen beantworten, wer ist für welche Teile des Application Lifecycles verantwortlich, wo liegen Betrieb, Verwaltung, Sicherheit. Ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, das macht auch aus unserem Gespräch, wie ich das gerade kennengelernt habe, ja dann fast schon Sinn, für meine eigene IT das alles so ein bisschen als Managed Service zu verstehen im weitesten Sinne. Und ich habe jetzt überlegt, wenn ich das ja nutzen will, also No-Code, Low-Code und will effizient sein, so habe ich es zumindest gerade rausverstanden, brauche ich ja ein zentrales Team. Das muss das Wissen zum einen haben, es muss es aber auch vermitteln können. Die Use Cases müssen im Unternehmen vor allem transparent kommuniziert werden. Und letztendlich, ich hoffe, dafür werde ich nicht gesteinigt, muss ich ja auch irgendwie das interne Change Management vorantreiben. Und da ist ja Transparenz und offene Kommunikation auch wieder einer der Erfolgsfaktoren. Und da finde ich es halt ganz spannend. Das passt doch nirgendwo besser rein. Deshalb nehme ich jetzt die Brechstange und knall's doch nochmal hier rein. Das ist der kleine technischere Part. Wenn wir überlegen, wir reden ja von Entwicklung und wenn wir von Programmieren sprechen, gibt es ja gewisse Paradigmen, Programmierparadigmen. Also es gab ja diesen Weg imperative Programmierung, wo dann strukturiert, prozedural, modular drunter steht. Und es gibt ja die deklarative Programmierung, also logisch, funktional. Oder um es ein bisschen runterzubrechen, so habe ich es mir immer erklärt, bei imperativ ist es eher das Wie, deklarativ ist eher das Was. Also Klassiker, neue Strömung, ja, so ein bisschen. Ne? Imperare ist ja Befehl, deklarare ist bezeichnen, damit reicht es dann aber auch, was das angeht. Meine Frage ist, wenn ich diesen Hintergrund habe und ich habe vielleicht sogar einen Programmierer noch, aber der interessiert sich stark für Citizen Development, würdest du sagen, das macht Sinn, mit diesem Mindset daran zu gehen oder sollte man, das ist natürlich jetzt auch wieder ein bisschen die gemeine Frage, sollte ich ihn zum Umdenken bringen und sagen, ja, alles, was du bis heute gelernt hast, ast rein, richtig gut, du machst jetzt 2 Wochen Urlaub, dann kommst du wieder und dann von Scratch möchte ich mit dir ganz neue Dinge besprechen.
Das ist schwer zu sagen, weil das die Frage ist, ob man glaubt, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Wer sich nie mit Entwicklung beschäftigt hat, für den ist das keine Umstellung, sondern für den ist das nur eine Methode, sich selbst zu helfen. Ich glaube, dass das jeder tun kann. Aber wer klassische Entwicklung, vor allem die imperative Sorte, betrieben hat, der möchte meist alles kontrollieren und hat meist sehr genaue Vorstellungen und tut sich schwer damit, dass naturgegebenermaßen No- und Low-Code-Tools einfach bestimmte Standardelemente für bestimmte Dinge anbieten, die erledigen einen Job. Und wenn für mich eher deklarativ oder Baustein- oder Teilprozessorientiert okay ist, dass dieser Job erledigt wird und ich nicht im Detail festlegen möchte, wie sieht ein Texterfassungsfeld aus, sondern mir nur wichtig ist, dass hier ein Text erfasst wird und ich vielleicht eine Validierung habe, dann tue ich mir halt wesentlich leichter, als wenn ich aus der Welt komme, in der ich alles bis ins kleinste Detail festlegen möchte. Von daher, ich glaube, dass jeder die Möglichkeit hat, sich dafür zu öffnen, aber ich glaube fast, dass Menschen, die nicht aus der klassischen Entwicklung kommen, sich mit No-Code und Low-Code fast leichter tun als Menschen, die diesen großen Schritt von ihren alten Skills weg dahin tun müssen. Ich würde den klassischen Entwicklern eher raten, sich im Low-Code-Bereich zu tummeln, wo sie näher an der Denke dran sind, die sie bisher hatten und wo sie auch mehr von ihrem aufgebauten Know-how sinnstiftend einsetzen können, was ich einfach bei der No-Code-Entwicklung nicht brauche.
Vielen Dank. Das verstehe ich sogar. Das war eine sehr schöne Antwort. Das hat mir geholfen. Gebe ich mit. Und vielleicht noch ein letzter Hinweis zu der Forrester-Studie, weil das passt gerade einfach wieder ganz gut, die natürlich auch sagt, die Rolle des Citizen Development in der digitalen Transformation wird immer entscheidender. Und diese Statistik habe ich mir auch tatsächlich fürs Ende des Podcasts, wo wir jetzt fast schon angelangt sind, ein bisschen vorbehalten, weil das Thema natürlich auch nicht ganz, ganz neu ist. Denn bereits 2019 war das laut Forrester so, dass 24% der Entwickler, die sich mit Business Applications auch damals schon beschäftigt haben, außerhalb der IT-Abteilung angesiedelt waren. Und das ist mittlerweile auch schon, Gottes Willen, 6 Jahre her. Die Zahlen sind heute definitiv ein bisschen anders. Vielleicht findet man das im Nachhinein auch nochmal raus. Aber das ist einfach ein ganz spannender Punkt, wo man auch sagt, Citizen Development bringt einen echten Mehrwert in meiner Digitalisierungsstrategie. Muss man einfach so festhalten.
Definitiv. Das Thema ist nicht alt. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, es in die Breite zu tragen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Technologie bedarf Unternehmen und Flexibilität in der Geschäftswelt sind jetzt so geartet, dass die Zeit einfach reif ist für Citizen Development in der Breite. Die Idee ist schon relativ alt.
Dann, Thomas, ich könnte natürlich noch gern Stunden mit dir weitersprechen, aber wir haben ja leider eine Stunde angesetzt für den Podcast. Vielen herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Zum Ende fragen wir unsere Gäste natürlich immer noch, hast du noch einen Tipp? Hast du jemanden, mit dem wir sprechen sollen? Gibt es ein Buch, das dich vielleicht gerade sehr fasziniert hat, was wir einfach nochmal allen Hörenden da draußen gerne mitgeben dürfen?
Also mein konkretes Buch würde ich jetzt gar nicht empfehlen. Mein Tipp ist, bleibt neugierig, probiert Dinge aus. Nicht so viele Fragen stellen, einfach mal ausprobieren, schauen, ob neue Technologie, auch KI oder Ähnliches, weiterhelfen kann. Und dann, bevor man es produktiv nimmt, ganz kurz innehalten und die ganzen komplizierten Fragen stellen nach Sicherheit, Risiko, Betreiber und Angemessenheit für die Lösung. Das erspart sehr viel Nachdenken im Vorfeld. Das hält den Kopf offen. Das macht offen für Veränderung. Und Veränderung ist das einzig Konstante im Berufsleben der heutigen Tage.
Dann nehme ich das gerne als letztes Wort. Vielen herzlichen Dank, Thomas Schwarz von SmapOne. Das war mir ein Fest und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Vielen Dank, Alexander. Hat mir viel Spaß gemacht. Tschüss.